Und ich hatte dann einen Kollegen im Vikariat, der offen homosexuell war und das auch von Anfang an klar war, dass er einen Partner hat. Und bei ihm hatte ich dann die ähnliche Erfahrung wie damals, wo ich meine Kommilitonen, Freunde kennengelernt habe in der Asylkrise, dass ich einfach gemerkt habe, Junge, du kannst einfach diesen Menschen nicht irgendwie verurteilen oder irgendwie gegen ihn sein oder gegen seine Sexualität sein.
Thomas und ich haben mit Nikolai Opifanti über das Anecken gesprochen. Über das Finden des eigenen Glaubens, Verurteilungen und Shitstorms im digitalen Bereich und über den Wunsch nach mehr Freundlichkeit in der analogen und der digitalen Welt. Ein Gespräch, das bodenständig war, lustig und tiefgehend. Ich habe selber auch gemerkt, dass es richtig ist, auch aus einem nicht-christlichen Elternhaus in die Nachfolge Jesu zu treten und in der Seelsorge zu arbeiten. Denn genau das hat Nico selber erlebt. Wir wünschen euch jetzt ganz viel Freude in dem Gespräch mit Nikolai Opifanti. Vielleicht habt ihr ja auch noch eine Idee, wie ihr zu mehr Freundlichkeit in eurem Leben kommen könnt oder findet in diesem Podcast Anregungen dazu.
Liebe Damen und Herren, liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen hier bei Heilige und Halunken. Wir sind hier mit einem ganz vorzüglichen, hervorragenden Gast. Ich darf begrüßen an meiner Seite Mareike Wolf. Erstmal hallo, Mareike.
Hi, einen wunderschönen guten Tag.
Und wir haben uns einen hervorragenden Gast eingeladen, Nikolai Opifanti. Hallo, grüß dich.
Hi, schön, dass ich hier sein darf. Freue mich sehr, mit euch podcasten zu dürfen.
Wir uns auch. Und die Leute, die jetzt gleich abschalten, weil sie sagen, hä, Nikolai Opifanti, den kenne ich nicht. Halt, stopp, wartet. Ihr werdet ihn vielleicht unter dem Namen Pfarrer aus Plastik kennen. Er ist ganz viral und virulent auf Instagram und ist dort oft zu sehen mit einer Kollegin, der Pfarrerin Sarah Schindler, wenn mich nicht alles täuscht.
Richtig, genau. Die zwei Schwaben aus dem Süden, die digitale Kirche eben auch machen, genau.
Genau, gut, dass du sagst. Ich habe das noch nicht gehört, aus welcher Gegend du kommst.
Das werdet ihr hören. Ich versuche gar nicht erst hochdeutsch zu reden. Das gelingt mir nicht, das hört sich total daneben an. Also falls ihr irgendwie Simultanübersetzer braucht, genau, bitte irgendwie einschalten oder euren schwäbischen Freund fragen, weil es wird ein bisschen schwäbisch heute.
Ich kann jetzt schon sagen, ich beneide dich. Ich beneide dich dafür, dass du einfach Dialekt sprechen kannst, weil ich kann keinen. Und selbst wenn ich die versuche nachzumachen, egal welchen, ich finde die alle toll, aber ich krieg's einfach nicht hin. Also umso mehr große Anerkennung und Neid.
Ja, also ich glaube, da kann ich uns sprechen, Thomas. So, Niedersachsen und Dialekt existiert quasi nicht.
Ich habe gedacht, so wie wir in so ein Gespräch starten können. Und ich habe aus meiner persönlichen Supervision etwas mitgenommen. Und zwar fangen wir jede Sitzung damit an, dass wir von etwas Gutem berichten, das uns in dieser Woche widerfahren ist. Also je nachdem, welchen Zeitraum man so nimmt. Aber ich würde sagen, innerhalb dieser Woche, dass ihr beiden mal mit überlegt, was ist dir Gutes widerfahren? Worüber hast du dich besonders gefreut in dieser Woche? Und was war vielleicht nicht so toll? Ja, vielleicht fangen wir mal damit an. Wem zuerst etwas einfällt, der darf gerne beginnen.
Dann starte ich direkt mal, weil ich komme gerade eigentlich von was Gutem. Also ich habe gerade Mittag gegessen mit meinem Opa. Und das ist tatsächlich so der letzte Großelternteil, den ich noch habe. Alle anderen sind leider schon von mir gegangen. Und es war einfach mega schön, dass ich mit meinem Opa Mittag essen konnte. Ganz simple Sache, aber ich bin da jedes Mal sehr dankbar. Er hat natürlich auch gezahlt, was ein Schwabe immer freut, gell?
Hey.
Aber darum viel mehr als das war einfach die Quality Time mit Opa richtig cool. Ich freue mich immer, wenn ich ihn sehe und wenn ich die Zeit habe, mit ihm einfach zu essen. Und das hat mich sehr glücklich gemacht gerade.
Schön. Kann ich nachvollziehen.
Aber wo wir gerade von Essen sprechen, da schließe ich mich an mit meinem schönen Moment die Woche. Ich habe gestern das erste eigene Sauerteigbrot gebacken und es ist gelungen. Also, und es schmeckt. Also, das ist so jetzt gerade auch mal eine Sache, die mich irgendwie gerade so ganz zufrieden macht. Das ist ja auch immer so eine Sache: klappt es nicht? Und doch, es hat geklappt. Sehr ich darf cool. weiter backen, wurde jetzt auch schon gesagt.
Dann genau. Halte ich mal etwas dagegen, was nicht kulinarisch ist. Ich bin seit einiger Zeit wieder an der Schule, unterrichte in der Grundschule Religion, und ich muss mich da wieder so reinfinden, also so Unterricht vorzubereiten und zu gucken, wo soll die Reise hingehen innerhalb so einer Stunde. Und ich habe jetzt so, jetzt bin ich drin und es ist aufgegangen. Also jetzt nach einigen Stunden habe ich so, bin ich wieder im Game. So, und das hat mich unendlich gefreut, dass das heute so gut geklappt hat und ich so jetzt wieder so eine Natürlichkeit habe beim Unterrichten. Das hat mich sehr gefreut heute. Was lief nicht so gut? Wo hat's gehapert? Was hat dich geärgert?
Gute Frage. Mareike, hast du was? Ich muss mal schnell überlegen noch.
Ja, ich bin auch gerade am Überlegen, aber ich glaube, nee, also so ganz fällt mir eigentlich gar nichts ein, außer so der Alltagswahnsinn, die Menschen, die einem manchmal begegnen, das ist so, die dann irgendwie blöd Auto fahren oder sowas, das sind, glaube ich, die Momente, die mich am meisten dann ärgern. Ja,
Ja,
aber alles andere
das
fällt mir
passt
nicht.
richtig gut, weil mir jetzt auch gerade eingefallen ist, worüber ich mich jetzt am Montag richtig geärgert habe. Das war sowas ganz, nämlich ganz Alltägliches. Ich bin wieder im neuen Fitnessstudio und das ist unabhängig von den Fitnessstudios, fällt mir einfach generell in wie wenig freundliche Gesichter du schaust. Vielleicht ist es eine subjektive Wahrnehmung, aber ich bin einer, ich habe auch oft schlechte Laune, aber ich versuche wirklich möglichst freundlich zu sein, wenn es irgendwie geht und Menschen auch mal ein Lächeln zu schenken. Und ich habe irgendwie festgestellt in diesem Fitnessstudio, was auch relativ teuer war und eigentlich die Menschen hatten allen Grund, die konnten sich bewegen, waren alle noch so fit, dass sie ins Fitnessstudio gehen können. Aber irgendwie war die Atmosphäre so unfreundlich und ich habe mich da echt schon wieder mal ein bisschen so innerlich genervt. Natürlich muss man sich da immer auch in die eigene Nase fassen und sich überlegen, wie oft läufst du vielleicht mit einem grießcremigen Gesicht runter. Also sind manchmal echt auch so Kleinigkeiten, wo ich gemerkt habe, die ziehen mich dann auch selber runter. Wenn Menschen einfach ständig irgendwie unfreundlich aussehen vielleicht oder auch tatsächlich unfreundlich sind, das zieht mich mächtig runter. Und ich würde mich einfach freuen über eine Gesellschaft, in der mehr Menschen sich gegenseitig anlächeln und sich einfach ein Lächeln schenken. Einfach so, weil mich macht das total happy, wenn ich zum Beispiel irgendwo beim Bäcker bin und jemand schenkt mir ein Lächeln oder es passiert was Witziges, es fällt einem was runter, man hilft sich und kriegt dann ein Lächeln dafür. Das finde ich einfach genial. Das macht so einen richtigen, macht einen Tag richtig viel besser. Und das Gegenteil ist aber leider auch öfters der Fall, dass mich zumindest runterzieht. Bin. Ich merke hier so irgendwie so schlechte Stimmung. Also das war so mein Moment, wo ich dachte, ey Leute, lasst uns doch einfach mal ein bisschen mehr uns gegenseitig angrinsen. Das tut uns allen gut.
Oh ja.
Mehr Freundlichkeit und Liebe. Es erinnert mich tatsächlich an einen Bewohner eines Altenheims, das ich besuchte, eines Seniorenheims, und der kam mir entgegen und meint so, was ist mit Ihnen los? Was ziehen Sie denn für ein Gesicht? Und ich war konzentriert, ne? Ich hab mich auf den Termin vorbereitet irgendwie und war in Gedanken und habe dann das erstmal gar nicht realisiert und dann meinte ich so, ey, machen Sie sich keine Sorgen, innerlich ist alles tutti. So, aber ich denke dann auch öfter darüber nach, wie ich nach außen wirke, tatsächlich
Ja, voll. Ich
dadurch.
meine, man darf das natürlich auch nicht faken, gell? Also ich meine, wenn man gerade schlechte Laune hat, dann darf man das auch ansehen und so weiter. Also es soll jetzt auch nicht so ein gefaktes irgendwie Million-Dollar-Smile die ganze Zeit sein, wenn es innen ganz anders aussieht. Aber trotzdem, gerade in dem Moment habe ich halt gedacht, boah, uns geht es doch eigentlich ziemlich gut, wenn wir hier in so ein nobles Fitnessstudio gehen können, unser Körper noch so funktioniert, dass wir das machen können. Lass uns doch einfach ein bisschen freundlicher miteinander umgehen.
Ja, vielleicht hören die das ja da draußen, liebe Leute im Fitnessstudio.
Heilige und Halunken hören während dem Pumpen. Auf geht's.
Aber wenn es hilft, ja, manchmal, ja, ich weiß auch nicht, was dann ausgelöst wird, aber ich würde mich freuen, wenn es hilft. Also ich möchte ja nur
Genau.
helfen.
Ja.
Ich habe tatsächlich auch etwas, und zwar was Physisches oder was Materielles. Also meine Freundin und ich haben uns ein Wohnmobil gekauft und jetzt haben wir festgestellt, dass wir einen Wasserschaden haben, der längere Zeit nicht repariert wurde. Und jetzt habe ich alles aufgerissen und war im Baumarkt und bin jetzt richtig am Werkeln und tief in der Materie der Konstruktion dieses Wohnmobils. Also das war so ein Schreckmoment. Es ist alles rettbar und so, aber nichtsdestotrotz war das echt ein doofer Moment so der Woche.
Ja, das glaube ich dir. Also ich habe mir auch letztens eine kleine Macke ins Auto gefahren. Nein, einfach nein. Verstehe ich.
Ja,
Da ärgert
kann
man sich dann immer drüber, braucht man nicht.
man
Und
verzichten.
ja, deshalb. Aber gut, das ist jetzt alles wieder gemacht. Man sieht nichts mehr. Von daher, ja. Das sind dann so die Sachen, die dann auch gut sind. Da darf man das dann auch mal neu machen und schön machen. Ne? Aber wie gesagt, jetzt ist dafür dein Wohnmobil, Thomas, wird dadurch jetzt richtig schön und bekommt jetzt so viel Persönlichkeit, weil ihr da so viel Arbeit reinsteckt.
Hopefully. Aber manche Sachen braucht man einfach nicht. Aber im Nachhinein ist man natürlich froh um individuelle Wege und Unikate und so. Aber ja, ihr wisst, wie kacke sowas sein kann. Aber es geht ja hier nicht um Materielles. Aber Freundlichkeit spricht mich gerade schon sehr an, weil ich glaube, die hat etwas mit deinem Beruf zu tun, Nikolai. Du bist Pfarrer in der baden-württembergische Kirche, ne? Landeskirche in Baden-Württemberg, oder wie heißt
Württemberg ist tatsächlich noch getrennt hier.
es?
Also
Ja.
da Baden und Württemberg sind in der Kirche noch getrennt. Das ist einfach so witzig, gell? So seit 60 Jahren oder 70 Jahren gibt es das Bundesland, das ist kein Problem, nur in der Kirche. Wir trennen noch schön. Ah, ist auch immer ein Lacher wert, auf jeden Fall.
Naja, vielleicht will die eine Seite etwas für sich behalten oder so. Manchmal geht es ja auch irgendwie um gut und Besitz oder Eigentum und so.
Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, warum das nicht funktioniert. Es war jetzt neulich sogar mal wieder Thema, glaube ich, bei uns, dass man angedacht hat, das mal in der Zukunft zu machen, zu fusionieren zwischen Baden und Württemberg. War dann aber wieder ganz schnell vom Tisch so. Also es irgendwie, das wird wahrscheinlich ein Weilchen dauern, bis das passiert.
Wahrscheinlich bist du in dieser Landeskirche gelandet, weil du regional daherkommst, tippe ich mal.
Ja.
Ja.
Klar. Also ich komme aus der Region Stuttgart, habe in Tübingen studiert. Theologie und dann auch auf so zwei Dörfern richtig schön im Schwäbischen Vikariat gemacht. Dann in Stuttgart tatsächlich, also in Kirchenstadt in Württemberg. Dann war ich für meine erste Pfarrstelle und jetzt bin ich wieder ja, so eine Mischung aus Land und Stadt. Also schon ein Dorf, aber hat immerhin so 7000 Einwohner. Genau, Dettingen Tech, falls es jemand kennt. Genau.
Kenne ich nicht, nee. Aber Stuttgart kenne ich. Und wenn ich Stuttgart sage, also wenn ich Leute treffe, tatsächlich aus Baden-Württemberg, aus dem Bundesland, die schimpfen immer über Stuttgart. Es ist
Ja.
immer, Kacke, hässlich, oh, kein Bock und so. Was ist auch deine Empfindung über.
Gar nicht, gar nicht. Nee, ich wollte unbedingt nach Stuttgart. Fand Tübingen immer schön, aber Stuttgart hatte für mich echt mehr Vibe, gerade weil es auch noch mal ein bisschen mehr größer ist, weil es nicht so eine intellektuellen Bubble ist, wie ich es in Tübingen erlebt habe, wo einfach von 100.000 Einwohnern 30.000 Studierende waren. Das war krass. Also da hat natürlich jeder irgendwie hochgeistige Themen gehabt und intellektuelle Gespräche. Und in Stuttgart ging es einfach bodenständiger zu. Und das mag ich auch in Stuttgart. In Stuttgart hast du alles. Da gibt es, der Max Herre hat es wunderbar gesagt, erste Liebe, das Lied zieht es euch mal rein, ist eine Hommage an Stuttgart und alles, was er sagt, stimmt einfach zu 100%. Nämlich kann Stuttgart sowohl High Class als auch Straße sein, ist dort eine Line aus dem Lied und das finde ich ist das Tolle an Stuttgart. Du hast das schwäbische Bodenständige, du hast aber auch, klar, um Leute mit ordentlich Geld und dann aber auch eine krasse Hip-Hop-Kultur immer noch. Und das macht Stuttgart sehr sympathisch, auch zum Weggehen. Und gleichzeitig ist das Tolle an Stuttgart, man muss die schönen Ecken tatsächlich wissen. Und wenn man sie aber weiß, dann kann man in Stuttgart hervorragend noch Aussicht genießen, zum Beispiel auf den Kessel, also Stuttgart ist im Kessel angelegt und dann auf die Innenstadt bei Nacht runterschauen, ohne dass 1000 Menschen links und rechts um einen stehen, sondern kann das echt mit seinen Angebeteten oder seinem Angebeteten dann wunderschönen romantischen Abend verbringen, ohne dass man den teilen muss mit so vielen Menschen. Das ist Stuttgart, also gönnt euch. Und wir haben eine Zahnradbahn zum Beispiel mitten in der Stadt. Das gibt es auch nicht. Und Weinberge, tatsächlich, mitten in der Großstadt. Hat nicht jede. Ich glaube, Würzburg hat es noch, aber sonst sind wir in Deutschland, glaube ich, die Einzigen, die es haben.
Also ich könnte jetzt sagen, Koblenz hat auch Weinberge auf Stadtgebiet noch und wir sind auch
Oh, okay.
Großstadt.
Ja, da
Da
habe ich
muss
mir wieder
man immer
eingebildet.
als,
Eieiei.
ja, aber nein, ich glaube, Stuttgart ist da nochmal an vielen Stellen einzigartiger, zumindest was ich an Stuttgart kenne. Das ist ja meistens dann aus den Tatort Stuttgart Filmen, die ich dann so kenne. Aber ich weiß auch, in Stuttgart soll es mit der Truppe um Silas Becks ganz coole Tätowierer geben. Das ist so meine kleine Bubble, in der ich mich auch mal rumtreibe.
Ist es von Mami, I'm sorry, oder? Wahrscheinlich.
Genau, Mami, I'm sorry
Ja,
und
das ist ein mega
Silas.
stylischer Laden. Super, super Adresse. Also wenn ich mich irgendwo tätowieren lassen würde, dann auch dort. Muss aber ewig warten, bis du den Termin kriegst.
Ja, und Silas, kann ich auch gerade spoilern, tätowiert auch teilweise in Kirchen und für Kirche christliche Motive. Habe ich auch schon machen lassen. Finde ich ziemlich coole Aktion, dass Kirchen auch sowas mal machen.
Ja, geil. Ja,
Dass
ist gut.
die sowas mit supporten. Also von daher, Stuttgart ist definitiv immer wieder eine Reise wert. Ich glaube, das, was der Nico erzählt, ja, passt. Ich glaube, fürs Schwäbische, was man durchhört, ich glaube, für mich war das Schwäbischste, was es mal bei mir letztens gab, waren Linsen und Spätzle und ich fand es genial.
Ja, beste, beste. Das ist wie Stuttgart. Es sieht richtig hässlich aus auf den ersten Blick, ist aber
Es
genial.
ist super. Also, obwohl ich es zu essigmäßig fand und dann wurde mir gesagt, weißt du, wie wenig Essig ich da reingeschmissen habe? Da hätte noch ungefähr eine Flasche mehr
Du musst richtig
reingekommen.
ziehen im Zahnfleisch.
Ich
Ja,
so,
halbe Flasche Hengstenberg rein aus Esslingen am Neckar und dann läuft es.
ja. Ja.
Sehr gut. Also diese kulinarische, also ich glaube, ich würde mich da sehr wohlfühlen. Also wenn so saure Suppen, da habt ihr mich schon. Tatsächlich.
Gut, dann also ab zu Thomas mit so
Ja.
kulinarisch sauren Sachen oder sowas.
Vielleicht müssen wir diesen Podcast nochmal überdenken und so ein paar kulinarische und Sightseeing-Tipps irgendwie geben.
Machen einen Koch-Podcast draus
Ja,
jetzt.
wir können auch
Ja!
Werbeverträge nehmen. Also liebe Leute, wenn ihr das hört, ihr könnt ja euch auch eure Plätze platzieren.
Ja.
Aber darum geht es ja nicht heute.
Du hast gesagt, dass du das gut findest in Stuttgart, weil das nicht einfach so dieses akademische Milieu ist und dieses Verkopfte. Warum arbeitest du dann in der Kirche?
Ja, also tatsächlich eine gute Überleitung, weil ich jetzt selber nicht so aus so dem ultra christlich geprägten Elternhaus komme und auch nicht so mit Abitur und so. Also ich bin der Einzige in meiner Familie, der Abitur und dann eben auch jetzt ein Studium hat mit Theologie. Und für mich war das schon auch Eintauchen in eine neue Welt, wo ich dann studiert habe und dann auch kennengelernt habe, dass ganz viele Dynastien von Pfarrerinnen und Pfarrer es eigentlich gibt es ja eigentlich theoretisch überhaupt nicht meine Welt. Also mein Vater ist Vertriebler einfach, meine Mutter Erzieherin und das hat mich natürlich auch geprägt. Vor allen Dingen mein Papa ist so, der auch schon eine Liebe zum Geld hat. Also ist einfach auch bei uns war immer klar, man schafft auch, um ordentlich Kohle zu verdienen, um dann sich auch einen Luxus zu gönnen, schöne Autos, so das ist bis heute auch was irgendwie ja uns auch verbindet, so Liebe zu Autos, aber auch dann Fußball und so, das ist so meine Welt, wo ich hierher komme, also so ziemlich, du hast vorhin gesagt, physisch, ziemlich materialistisch, ja, und das ist tatsächlich auch Daily Struggle nach wie vor so, weil ich merke, in der Kirche ist, wenn du dann mal sagst, hör, ich finde Autos eigentlich ganz cool und nicht alles, was materiell ist, so scheiße, eckt man schon an und ich habe auch vor allen Dingen gemerkt, na klar, wenn du aus einem Elternhaus kommst, wo jetzt nicht A, nicht besonders musikalisch ist, B, nicht besonders intellektuell, da fällt es schon ein bisschen aus dem Raster dann im Theologiestudium, wo alle dann irgendwie gefühlt Geige spielen können. Also ich meine, ich karikiere ein bisschen, aber und irgendwie sämtliches Gesangbuchlieder auswendig kennen, das war für mich schon ein Schockerlebnis, da dann Theologie zu studieren und teilweise stumm bleiben zu müssen, wo es hieß, jetzt singen wir mal von Lied Nummer 11 im Gesangbuch, Strophen 1 bis 4. In Adventszeit, das war dann schon immer, war schon immer herausfordernd und ist nach wie vor herausfordernd, weil ich manchmal merke, ja, unsere Kirche ist schon manchmal sehr milieuverengt, finde ich.
Kann ich gut nachvollziehen, ja, was du so erzählst. Ich erkenne das halt bei mir im familiären Kontext auch, so das Bodenständige, auch die erste quasi im engeren Familienkontext mit Abitur, dann auch Theologiestudium, auch eher säkular aufgewachsen, Glaube zwar immer dabei gewesen, also der katholische Glaube, ja, aber auch viel evangelisch mitgeholt. Und ja, tja, jetzt bin ich Theologin und
Irgendwann kriegen sie einen alle. Das ist.
irgendwann kriegen sie halt alle, das ist ganz schlimm, aber diese Milieuverengung kann ich sehr, sehr gut verstehen. Ich habe immer auch mir im Studium ein großes Herz für die Praxis behalten. Ich merke das jetzt im Beruf, das Praktische, das Pragmatische, das ich als Dorfkind auch teilweise eben von zu Hause mitbekommen habe, einfach anpacken, wo
Ja,
ist.
klar.
Und ich habe, glaube ich, mal so einen schönen Spruch gesagt zu einer Freundin. Wenn ich mir meinen Glauben vorstelle, dann ist es auch manchmal einfach so, Füße im Matsch, Haare zerzaust und das Herz ist trotzdem im Himmel. Also einfach so diese Bodenständigkeit, diese Bodenhaftung dabei zu haben, auch zu wissen, so Kirche heißt auch teilweise eben anpacken für die Menschen, die da sind und oder vielleicht auch ja mit den Menschen anzupacken, die da sind. Ich glaube, so was ich von dir auch immer sehe auf Instagram oder auch so, Passt das, glaube ich, auch ganz gut zu dir, zu deinem Verständnis von Arbeit, wo du sagst, so ja, wenn ich bei der einen Gruppe bin, hast du vorhin auf Instagram gesagt, so dann muss ich auch bei der anderen Gruppe vorbeischauen. Und das kenne ich. Also das ist einfach so das Ding, da gehört, da gibt keine Trennung, sondern da ist einfach, Menschen sind da und eben absolut jesuanische Botschaft hingehen zu denen, die eben wenig haben. Oder die
Ja.
eben nicht zur Kirche gehört. Ne? Und da hast du ja auch in der letzten Zeit dich auch mal das ein oder andere eben, ja, mal angelegt mit Leuten, die sich zum Thema Kirchensteuer ganz anders äußern oder auch sonstige Kritiken an Kirche haben oder an dem, wie wir eben Landeskirche oder eben katholische Bistümer verstehen.
Ja.
Ich habe einige Priester befragt der katholischen Kirche, warum sie Priester werden wollten, so Berufungsfragen gestellt. Und da kam heraus, dass die meisten sich irgendwie zu Hause gefühlt haben. Es war irgendwie diese Pfarrfamilie. Es hat sich so ergeben aus ihrer Biografie heraus, dass sie irgendwann gesagt haben, das ist ein Beruf, den ich mir gut vorstellen kann, der passt zu mir und ich fühle mich tatsächlich wohl in diesem Umfeld, in diesem Milieu. Du betonst jetzt gerade so das Anecken und dass du eigentlich nicht diesem Milieu entsprichst, dass so das Gros gewissermaßen dieser Kirche auch stellt. Fühlst du dich wohl in dieser Kirche oder anders, bist du da auch zu Hause irgendwo?
Wow, das ist eine krasse Frage. Ich würde schon sagen, dass ich mittlerweile mich zu Hause fühle. Ich bin da irgendwie auch reingewachsen. Klar, mittlerweile nach jetzt auch schon 6, 7 Jahren, glaube ich, Pfarrdienst, kenne ich dann auch mittlerweile so das Gesangbuch grob und weiß, wie man sich verhalten muss. Kennst du diese Verhaltenskodizes, die es da so halt gibt? Und man muss sich nur immer wieder bewusst werden, dass es die tatsächlich gibt. Also es gibt ja auch manchmal so diese, ja, auf Insta so diese Memes, so Kirchensprache und dann Deutsch so. Und es ist tatsächlich so. Also wo ich dann, ich bin mit 20 oder so zum Glauben gekommen, durch eine Freundin, die ultra christlich war. Ich damals noch wollte von dem ganzen Spaß gar nichts wissen davor und die hat mich einfach immer mitgenommen in ihren Art Jugendgottesdienst. Und da war tatsächlich auch dieses Gefühl, dass obwohl die komplett anders waren wie ich und eine ganz andere Sprache gesprochen haben, ich habe von diesen ganzen Lobpreisliedern noch nie was gehört. Die haben die Arme nach oben gereckt im Lobpreis. Das war für mich absolut komisch, aber trotzdem dieses Feeling war zu Hause. Und deswegen würde ich schon sagen, das hat sich auch bis heute, oder das war das, wonach ich mich auch gesehnt habe, so nach so einer Heimat fürs Herz, wo ich einfach ich sein kann, wo ich angenommen bin, so wie ich bin. Und das hat tatsächlich, ohne dass ich das theologisch damals schon durchdenken konnte, aber das haben die irgendwie gelebt, weil während das sind bei meinen so säkularen Jungs schon immer darum ging, wer hat den krassesten Spruch drauf, wer trinkt am meisten, die meisten Frauen klar oder was weiß ich was, war da das irgendwie kein Thema. Und vor allen Dingen, was mich begeistert hat in dieser Gemeinschaft, in die ich da reingekommen bin, war es tatsächlich so, dass da auch Menschen da waren, die hätten es in meinen Freundeskreis nie reingeschafft. Das klingt jetzt vielleicht arrogant, aber das war so, die wären von uns wahrscheinlich gedisst worden,
Ja.
Weil sie äußerlich, weil sie, was weiß ich, von ihrem Verhalten her halt einfach ein bisschen anders sind als so der Mainstream. Und ich habe das aber hart gefeiert damals, dass die da Teil waren. Und ganz selbstverständlich, wenn wir feiern gegangen sind, dann mit dieser Jugendkirche, dann waren wir auch trotzdem tanzen und so. Das hat mir auch sehr imponiert, dass sie auch Spaß haben können, die Christen. Ich habe immer gedacht, die haben keinen Spaß in ihrem Leben. Deswegen wollte ich das nie werden. Und die hatten aber tatsächlich Spaß, nur es war anders. Es durfte tatsächlich jeder mit. Und wenn man in irgendeinen Club nicht reingekommen ist, dann ist auch jeder draußen geblieben. Und hat dann ist mit den Menschen halt woanders hingegangen. Und das fand ich richtig stark, das hat mich imponiert. Ich würde sagen, dass dieses Gefühl des Zuhause-Seins, was die mir gegeben haben, das war auch dann der Grund, warum ich gesagt habe, hey, ich möchte es auch zu meinem Beruf machen. Gleichzeitig, ja, also ich fühle mich deswegen total zu Hause in Kirche, weil ich da eben gesehen habe, was für ein Potenzial hat Kirche. Gerade für wirklich das Stichwort, dass wir das vorleben, dass Gott jeden bedingungslos annimmt. Gleichzeitig sehe ich aber genau bei diesem Punkt oft auch unsere größten Defizite. Wir sagen das oft, wir predigen das oft und gleichzeitig ja, gelingt es uns leider oft nicht wirklich alle anzusprechen. Also wenn wir uns die neueste Kirchenmitgliedschaftsuntersuchung anschauen, da kam einfach mal wieder raus, dass eben wir Menschen, wir sind super aufgestellt im bürgerlichen Milieu, aber Menschen mit Migrationshintergrund, Menschen, die im Bildungsniveau nicht Abitur haben, sondern einfach, was weiß ich, mittlere Reife oder keine Ahnung, Werkrealschulabschluss oder so, die erreichen mich schlicht nicht. Und das bricht mir das Herz, weil ich denke, Jesus ist wirklich für alle da und es sollte auch seine Kirche für alle da sein. Und das ist echt was, wo ich bis heute, wo ich mega mit hadere und wo mir echt das Herz bricht. Und es ist aber gleichzeitig, merke ich nach, jetzt auch, es ist wirklich auch schwer zu ändern. Das ist das Fatale. Ich habe immer gedacht, ja, gib mir ein Jahr, so ein bisschen arrogant, gib mir ein Jahr, dann kriege ich die Menschen in die Kirche. Das ist so ein Schwachsinn. Man ist da so gefangen irgendwie in den auch geltenden Strukturen und versucht es auch den Menschen recht zu machen, die eben ja immer auch liebt und die auch treu kommen, dass man gar nicht irgendwie so richtig Zeit hat, sich ja auch noch anderen Leuten zu widmen.
Ja, also ich glaube, das zeichnet ja unsere christlichen Gemeinschaften irgendwie aus, dass wir den Eindruck erwecken, dass wir uns selbst genug sind. Ganz oft, ne? Also wir sind sie gerne so unter unseresgleichen. Und dann gibt es dann diese abgeschlossenen Bubbles. Und das trifft nicht nur auf die evangelische Kirche zu, sondern eben die katholische Kirche betrifft das. Und ich glaube auch verschiedene freikirchliche Gemeinschaften. Und wenn du jetzt so beschreibst, Lobpreis und die Arme hochreißen, das heißt, du bist erstmal in einer Freikirche gelandet. So hört sich das an.
Nee,
Nee?
das war, also das war eine evangelische Landeskirche, die allerdings so einen Jugendkreis hatte und auch so eine Art Zweit- oder Drittgottesdienst, der sehr charismatisch geprägt war. Also aus volle Programm, so mit Prophetie, Zungenrede, also richtig, gib ihm Vollgas. War aber alles unter dem Dach der Landeskirche, was ich sehr, sehr nice fand. Ich wäre auch sonst nicht hin, weil ich wusste noch von meiner Konfirmation so, Landeskirche, das war Seriöses, dem kann ich vertrauen, alles andere wird sofort eine Sekte. So war ich halt als
Okay.
Atheist damals geprägt. Aber wenn die da in die Landeskirche geht, da komme ich mal mit, das schaue ich mir mal an. Aber alles andere hätte ich mir gar nicht angeschaut. Jetzt war es aber tatsächlich von der Form her halt Vollgas, so wie es manche Freikirchen wahrscheinlich nicht haben. Aber genau, hat mir aber tierisch imponiert, gerade weil das so fremd für mich war. Ich hab die Leute einfach, ich konnte diesen Gottesdienst, ich stand da einfach eine Stunde rum und habe mir das angeschaut und teilweise mit dem Kopfschütteln, aber irgendwie auch diese Begeisterung für Gott, für die Lieder, die da gesungen werden. Die Ernsthaftigkeit, mit der die gebetet haben, das hat mir tierisch, tierisch imponiert, weil das kannte ich so noch nicht.
Und ich höre da eine große Offenheit raus, ne? Also du bist, so höre ich dich jetzt gerade zumindest, nicht so schnell dabei zu beurteilen und auch zu verurteilen. Ist das ein Ding von dir, dass du darauf achtest?
Ja, also mittlerweile ist es schon so mein Ziel, aber es ist auch ein bisschen biografisch bedingt. Also ich würde nicht sagen, dass es damals so war. Wie gesagt, ich kam ja eher dann aus einem Freundeskreis aus, wo man schon auch gern mal Menschen verurteilt hat. Ich denke, das ist völlig normal, wenn man, dass man in dem Alter auch eher so halt Menschen hat, die da dazugehören und Menschen, die nicht dazugehören und die nicht dazugehören, denen das auch spüren lässt. Das ist so typisch so spätpubertäres Verhalten wahrscheinlich. Und da komme ich eigentlich her, so schon ein bisschen aus dem, hey, wir sind die Coolen und ihr seid die weniger Coolen. Und dann war es tatsächlich so, wo ich dann zum Glauben gekommen bin, hatte ich ja auch wiederum feste Vorstellungen. Also ich kannte ja dann nur diesen Gottesdienst. Und ich dachte dann, alle heben die Hände und alle beten mit dieser Art und Weise und machen Prophetie und so Zeug. Und dann kam ich ja relativ schnell einfach Theologie studiert, weil ich dachte, oh, ich weiß jetzt eh nicht, was ich nach dem Abi machen soll. Jetzt ist ja auf einmal dieser Glaube so wichtig, den du gerade erst kennengelernt hast, aber wenn man es wirklich ernst nimmt, dann wirst du halt Pfarrer, ist doch logisch, was anderes gibt es doch nicht. Also war für mich so völlig absurd im Nachhinein, aber so habe ich damals tatsächlich gedacht. Und ich war dann voll aber verurteilend gegenüber den Menschen, die ich im Studium kennengelernt habe, weil ich saß dann da drin und habe gemerkt, hey, die heben gar nicht die Hände, wenn sie singen. Die kennen das gar nicht so frei beten. Und natürlich, da war ich voll verurteilt und habe gedacht, hä, die glauben ja irgendwie nicht richtig oder das kann ja nicht so richtig, die haben es noch nicht begriffen, dass es da noch viel mehr gibt. Also von daher muss ich da leider widersprechen, dass ich, da war ich damals überhaupt nicht irgendwie vorbildhaft, sondern sehr, sehr verurteilend und dachte, ich muss jetzt erstmal den ganzen Laden da irgendwie bekehren im Theologikum in Tübingen. Und bin natürlich krachend gescheitert und zum Glück krachend gescheitert, weil ich dann irgendwann mal auch erkennen durfte, dass diese Menschen das Evangelium genauso lieben wie ich, nur ganz anders ausleben. Und das hat mich tatsächlich dann eher sehr geprägt. Ich habe dann sehr liberale Freundinnen und Freunde kennengelernt, die dafür aber was hatten, was ich noch gar nicht hatte. Ich war zwar toll im Beten und toll im irgendwie Hände heben, Aber was die vorgelebt haben, war nämlich wirklich mal Nächstenliebe. Damals war so das die erste so Flüchtlingswelle am Start. Und die waren selbstverständlich in sämtlichen Asylkreisen, haben Leute aufgenommen, haben ihnen geholfen, die zu uns nach Deutschland gekommen sind. Und ich war da völlig blind. Ich habe gedacht, hä, wieso macht ihr das? Geht doch in der Zeit lieber Lobpreis machen oder betet. Aber warum helft ihr jetzt den Leuten? Und habe dann aber begriffen, dass es voll eben halt auch zum Glauben dazu gehört, dass man sich natürlich auch sozialdiakonisch seinen Glauben auslebt. Und das hat mich sehr geprägt. Und bis heute ist das eben so mein Anliegen, dann liberal und auch konservativ, dann nicht so die Schubladen aufzumachen, sondern das eher zusammenzubringen, weil ich dann im Studium auch die liberale Seite unserer Kirche sehr lieben gelernt habe, weil ich gemerkt habe, wow, es ist einfach auch eine tolle Art, Glauben zu leben, so wie es auch eine tolle Art ist, Gott mit Hände hoch und Vollgas im Lobpreis zu loben.
Das hört sich erstmal also wie so eine natürliche Bewegung an. Du hast irgendwie Erfahrungen gemacht vor Ort und die haben dich zum Umdenken bewegt. Gab es irgendwas, an dem du festmachen kannst, Mensch, da bin ich wirklich an die Wand gefahren, da hat sich etwas verändert, dass ich gemerkt habe, ich muss auch meine Haltung überdenken?
Ja, das kann man eher auch im Vikariat lernen. Also da sind wir auch beim Stichwort Homosexualität, wo leider unsere Kirche ja immer wieder, das kann man ja unendlich lang diskutieren. Und als evangelikal geprägter komme ich natürlich schon so eher mit der Einstellung rein, ja, das ist jetzt nicht so ganz biblisch so. Man weiß natürlich, dass es gibt. Das hatte ich ja, ich war ja lange Atheist und da war das natürlich völlig kein Ding. Aber dann war ich in der Bibel natürlich schon her so geprägt, also dass diese Bibelauslegung, dass das jetzt Sünde hätte ich es, glaube ich, nicht bezeichnet. So hardcore war ich nie, aber irgendwie ja, also Mann und Frau ist das Einzige. Und ich hatte dann einen Kollegen im Vikariat, der offen homosexuell war und das auch von Anfang an klar war, dass er einen Partner hat. Und bei ihm hatte ich dann die ähnliche Erfahrung wie damals, wo ich meine Kommilitonen, Freunde kennengelernt habe in der Asylkrise, dass ich einfach gemerkt habe, Junge, du kannst einfach diesen Menschen nicht irgendwie verurteilen oder irgendwie gegen ihn sein oder gegen seine Sexualität sein, weil ich einfach gemerkt habe, dieser Mensch, ja, der hat diesen Pfarrberuf so gelebt und der hat dermaßen eine Berufung gehabt und dermaßen Liebe zur Liturgie und also der war eher so liturgisch unterwegs, aber in einer krassen Tiefe und eine mystische Verbindung mit Gott ausgestrahlt. Und so, da wo ich einfach gemerkt habe, ja, also was für ein Schwachsinn, diesen Menschen irgendwie zu sagen, hey, du darfst deine Sexualität nicht ausleben oder darfst jetzt hier nicht Pfarrer werden oder was weiß ich was, sondern man hat es einfach gespürt, was für ein Segen da auf seinem Leben drauf liegt. Und dann war für mich auch klar, du musst auch in diesem Bereich definitiv umdenken. Also es sind immer Begegnungen, die eigentlich mich zum Nachdenken angeregt haben. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Also es ist weniger jetzt irgendwie, du liest ein Buch und dann ändert sich dein Denken. Bei mir sind es tatsächlich eher so Menschen, die ich treffe, die mich dann auch wirklich ins Nachdenken bringen, wo auch meine Glaubenseinstellung einfach verändern.
Bei mir war das mal ein bisschen anders sogar. Also ich hatte auch zu Schulzeiten jemanden, die Person hat sich erst als lesbisch und später dann eben als transsexuell geoutet, also hatte dann auch einen Transition-Prozess. Und das war für mich immer völlig klar. Das ist, die Person ist eine coole Person und ich bin, egal wie, ich stehe hinter ihr. Und da gab es für mich irgendwie keine Diskussion dabei. Also weil ich auch nie so krass in diesem sehr konservativen Denken auch drin hing, sondern da auch immer eine Offenheit hatte. Und ich habe dadurch aber dann im Studium das erste Mal wirklich mit sehr konservativen Denkweisen zu tun gehabt. Und die dann natürlich auch sehr homophob waren, die da sehr, sehr krass waren. Und da habe ich dann auch das erste Mal wirklich so gemerkt, nee, das sind aber gar nicht meine Sachen. Also da habe ich mich auch selber angefangen zu hinterfragen, inwieweit das mit meinem Glauben zusammenpasst. Was ist denn dahinter wirklich diese Botschaft des Evangeliums eigentlich? Und gemerkt, so, das passt gar nicht. Und das war für mich so ein krasses Umdenken, irgendwie zu sagen, ich lebe nicht nur irgendwie den Glauben, sondern ich will es auch verstehen, warum ich es so glaube oder warum dieser Jesus, an den ich glaube, das so gesagt hat oder auch zu verstehen, warum würde er wie handeln heute? Und auch dieses Hinterfragen und Nachdenken hat mich irgendwie auch weitergebracht. Natürlich auch mit manchen Erfahrungen, wo ich gedacht habe, ich glaube total falsch, wenn du eben auch nicht so das Umfeld hast und plötzlich im katholisch-konservativen Bereich mal landest, dann fragt man sich natürlich schon so, was ist jetzt hier los? Was stimmt jetzt nicht mit mir? Bin ich falsch? Nein, alles gut, du bist nicht falsch. Und das ist, glaube ich, auch einfach Prozesse im Glauben gibt, die Erfahrungen bedürfen, die Austausch bedürfen, sind, glaube ich, Dinge, die mich immer wieder auch durch meine Arbeit irgendwie tragen. Ja. Und da Leute auch zu begleiten. Klar, ich bin dabei auch gern mal unbequem, so ist es nicht. Aber ja, ohne das Unbequeme wären wir, glaube ich, keine Christen, denn Jesus war ja auch der unbequemste Mensch, der da irgendwie rumgerannt ist. Ne?
Ja, Streiten gehört dazu.
Ja, total. Genau. Und über Social Media kann man ja wunderbar heutzutage streiten. Also
Kann ich
das ist
streiten.
ja, ja, wo man denkt, das ist so die neue Streitkultur schlechthin und irgendwie ist es das aber nicht, oder Thomas?
Ja, das hat natürlich damit zu tun, dass dieses Programm auf eine besondere Weise mit den Algorithmen arbeitet. Und ich glaube, es basiert schon sehr darauf, dass wir Konflikte da auch austragen sollen, sonst gehen wir da auch irgendwie unter. Also ich glaube, das ist irgendwie ein Format, das es erschwert, einfach nur positive Nachrichten zu verkünden. Ich würde aber nochmal einen Schritt zurückgehen. Du hast gesagt, du hast alles gehabt irgendwie. Ne? Du kommst also ich habe da jetzt nichts Defizitäres irgendwie gehört. Ihr hattet irgendwie eine Liebe für materielles, Autos und so. Und irgendwann kam dieser Punkt, dass du diese Gemeinschaft kennengelernt hast und dein Atheismus hat sich dann gewandelt. Hat dir etwas gefehlt? Warst du da empfänglich für? Wie würdest du das heute im Nachhinein beschreiben? Was hat dich dazu gebracht zu sagen, okay, das mit diesem Gott finde ich so interessant, dass ich da mehr von erfahren möchte?
Ja, also auch da war es tatsächlich wieder Begegnung. Also ich habe ja vorhin schon von dieser Freundin erzählt, die sehr, sehr christlich war, mit der ich dann in eine Klasse gekommen bin. Also ich durfte die 11. Klasse nochmal machen, weil einfach die Noten zu schlecht waren und ich
Hast
eigentlich
ihr
auch.
den Besten?
Ja, ist Standard, aber es ist trotzdem auch witzig, weil letzten Endes bin ich mega dankbar, damals hat es mich tierisch angekotzt, ein Jahr zu verlieren und ich würde im Nachhinein sagen, es war das Beste, was mir je passiert ist, weil ich dann eben diese Freundin da kennengelernt habe, mit der ich mich total gut verstanden habe, einfach auf eine menschliche Ebene und dann war sie halt auch Christin. Und ich gebe auch zu, ich habe mich total in die auch ein bisschen verknallt, natürlich, gell? Und deswegen bin ich natürlich auch in die Gottesdienste gegangen, weil ich wollte einfach Zeit mit ihr verbringen. Das ist ja, also es war jetzt nicht nur Interesse am Christentum, sondern eigentlich eher Interesse an ihr,
In
wie
der
ich dann
Schöpfung, an der christlichen
an der
Schöpfung.
Schöpfung, genau, an der wunderbaren Schöpfung Gottes, genau, so war es. Und genau, und letzten Endes hat mich bei ihr fasziniert. Sie konnte Spaß haben, die war super lustig. Und gleichzeitig habe ich gemerkt, so die muss jetzt nicht immer überperformen und nicht allen beweisen, wie cool sie ist. Und das hatte ich schon so ein bisschen. Ich habe immer so diesen Kampf mit mir, ich muss es allen Leuten zeigen und ich muss zeigen, dass ich der Größte bin und irgendwie und wehe, ich verkacke irgendwas, dann ist gleich Weltuntergang. So ein bisschen so dieses Performer-Ding. Und das hatte sie halt gar nicht, sondern es ist einfach so eine Ruhe ausgestrahlt, so ein Friede. Und auch in ihrem Elternhaus, ich war dann halt natürlich auch ein paar Mal bei ihr essen und dann haben die davor gebetet und es hat alles für mich so sicher gewirkt, so vertrauenserweckend, so eine Ruhe und so einen Frieden ausgestrahlt und den hatte ich definitiv in dem Leben nicht, sondern oder in der Zeit meines Lebens damals nicht und ich war immer so ein bisschen getrieben. Das wollte ich einfach auch haben und ich habe es, ja, und habe dann natürlich mich nicht sofort irgendwie bekehrt, sondern es ist tatsächlich einfach ein Prozess gewesen und habe dann angefangen, irgendwie einmal ein paar Bücher zu lesen über das Christentum und ein bisschen in der Bibel reinzuschauen und mal zu gucken, ob das was für mich ist. Und irgendwann hatte ich dann aber schon dieses Erlebnis, dass ich dann auf so einer Bank saß, hier ganz in der Nähe, wo ich jetzt gerade bin, auf der Schwäbischen Alb und habe da einfach mit mir mal zum ersten Mal so bewusst gebetet und habe ge gesagt, okay, Gott, wenn es dich gibt, dann Dann machen wir das jetzt. Und mir sind keine Engel erschienen. Es kam jetzt nicht irgendwie 100 Stimmen von oben herab, so, was weiß ich, mach jetzt deinen werten Pfarrer und verkündige das Evangelium, mein Sohn. Also wäre geil, hätte ich hart gefeiert, wenn es so gewesen wäre. Aber was ich doch gespürt habe, eine tiefe Zufriedenheit, die in meinem Herzen war dann, und wo mir irgendwie Ruhe gegeben hat im Leben. Und mich tatsächlich auch einfach glücklicher macht. Also zu wissen, ich bin nicht allein. Und das ist bis heute so. Also natürlich kamen dann auch immer mal wieder Zeiten des Zweifelns und so bis heute. Das ist vollkommen logisch. Aber trotzdem ist so geblieben, so dieses Gefühl, nicht alleine im Leben sein zu müssen, auch mal verkacken zu dürfen. Das ist was mich bis heute fasziniert am Christsein und auch am Glauben hält, dass ich weiß, ob ich jetzt heute einen guten Tag habe oder einen schlechten, ich bin trotzdem geliebt und ich bin trotzdem nicht allein. Für mich ist tatsächlich das Nicht-Allein-Sein, was mich ganz stark fasziniert, so dieser Gedanke, dass Jesus in jedem Moment meines Lebens dabei ist. Das ist was ich zutiefst beruhigend finde und mich auch irgendwie leicht das Leben manchmal auch in harten Zeiten ertragen lässt. Das hat mir damals definitiv gefehlt. Ja.
Also der Friede, der dich angezogen hat, höre ich da so.
Und diese Person, ja, die hat es einfach ausgestrahlt. Das war richtig cool. Und das, ja, das lässt sich gar nicht in Worte fassen. Es war jetzt auch keine krasse Person. Also die hatte auch Fehler. Also war einfach ein normaler Mensch. Aber irgendwas habe ich gemerkt, hat sie, was ich nicht habe. Und das wollte ich einfach auch haben, was sie hatte. Sie hat mir dann auch ganz viele Bücher natürlich geschenkt und gegeben. Und ihre Eltern haben sich ganz rührend so auch um mich gekümmert, wo ich dann so Interesse bekundet habe. Am Christentum sind es sowieso zweite Eltern für mich geworden und haben mir ganz viel erklärt, auch meine theologischen Fragen, die ich hatte. Bin ich ultra dankbar. Wenn es sie nicht geben würde, wäre ich niemals Pfarrer geworden. Und das ist halt schon das. Ich hätte ja meine spätere Frau nicht kennengelernt. Und das ist alles so dadurch gekommen, dass ich eigentlich wiederholt habe, als eigentlich ein beschissenes Erlebnis, schlechte Noten und Zweifel, ob man das schafft mit dem Abitur, hat dann letzten Endes zu was ganz Tollem geführt. Und auch dann zu meinem Beruf jetzt. Also das ist schon mal wieder einfach ein tolles Beispiel dafür, wie manchmal auch Umwege irgendwie zum Ziel führen.
Ja, das ist eine neue Perspektive, die so in dein Leben gekommen ist, ne?
Ja, so.
Durch diese Person. Ich habe bei dir ja mitgelesen, es gibt ja jetzt nicht nur Instagram, sondern auch Threads. Und dort habe ich einen Kommentar von dir gelesen, beziehungsweise eine Antwort eines Users, der geschrieben hat, dass die Kirche, jeder Cent, der an die Kirche gehe, sei verschwendet und Religion seien sowieso Humbug, um Menschen zu kontrollieren und Religion führe immer zu Leid und Tod. Und du hast darauf geantwortet, dass du seine Meinung respektierst, aber darauf hinweist, dass es eben seine Meinung sei und dass du ganz ähnlich gedacht hast früher. Hättest und eine Krise dazu geführt hat, dass du gemerkt hast, dass Dinge, bei denen du früher gedacht hast, sie geben dir Sicherheit und würden dich glücklich machen, die haben dich eigentlich kontrolliert. Und der Glaube, zu dem du da gekommen bist, durch diese Krise, habe dich frei von dieser Kontrolle dieser Sachen gemacht. Hast du
Ja.
da, kannst du darüber sprechen oder würdest du da das ein bisschen erklären, was das für eine Krise war und inwieweit du diese Freiheit da empfunden hast inzwischen?
Genau, also das war genau zu der Zeit, von der ich gerade berichtet habe. Also da war ich sitzen geblieben bin, hat ja auch einen Grund. Ich habe einfach nicht gelernt und ich habe deswegen nicht gelernt, weil ich so mit mir selber beschäftigt war und beziehungsweise auch mit dem, was man vielleicht in dem Alter normal ist, aber vielleicht bei mir doch ein bisschen überproportionalen Raum eingenommen hat. Ich habe halt zu viel gekifft, zu viel Alkohol getrunken eigentlich und deswegen auch Schule geschwänzt. Und habe gerade da, wo ich eben dann auch sitzen geblieben bin, auch wirklich eben so halbe Psychosen bekommen. Ich würde schon sagen, durchs Kiffen und durch vielleicht auch zu viel Alkohol, keine Ahnung, oder auch durch meine Disposition, die ich einfach habe als Mensch genetisch. Ich weiß es nicht, woher es kam, aber es war auf jeden Fall so, dass ich immer wieder auch Panikattacken hatte und ganz, ja. Die Angst zu sterben war ganz virulent bei mir. Und das hat natürlich tiefe Sorgen auch hinterlassen. Also, das war so die Krise, wo ich jetzt in diesem Thread ganz kurz so irgendwie angedeutet habe. Aber davor war ich halt, oder ich war zu der Zeit halt noch glühender Atheist und habe mich immer gebettelt in meiner Religionslehrerin und hätte das genau wie der Kommentator auch gesagt: Hey, Kirchen brauchst du nicht. Der totaler Bullshit, da Geld hinzugeben. Natürlich sehe ich das jetzt ganz, 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 ganz anders. Damals habe ich das aber voll verstanden. Also ich sehe das auch als Segen an, weil ich weiß genau, wie Menschen denken, die der Kirche kritisch gegenüberstehen. Man erfährt ja auch in erster Linie Kirche sehr viel Negatives. Also es wird ja selten jetzt gesagt, ja, wenn man im Geschichtsunterricht zum Beispiel über Kreuzzüge hört oder über Hexenverbrennungen, da wird natürlich nicht gesagt, hey, aber schaut mal, ganz viel unserer Grundwerte, auch im Grundgesetz sind eigentlich Werte, die auf dem Christentum basieren, und auch der Humanismus stützt sich auf ganz viel christliche Ethik und ganz viel schlaue Denkerinnen und Denker aus dem Christentum. Das wird einem ja nicht gesagt, sondern ist ja logischer, du beschränkst dich auf die gravierenden Dinge auch im Geschichtsunterricht. Und da war für mich klar, das Christentum hat ganz viel Böses nur gebracht, und warum schaffen wir das nicht einfach ab? Also so diese typische Denke, wo ich heute bei ganz vielen Kommentatoren habe. Also ich kann das voll nachvollziehen. Ich glaube, man merkt dann erst, wenn man mal ein bisschen eben intensiver sich mit Kirche beschäftigt und auch ja, da halt drin ist, was es alles zu bieten hat und auch was der christliche Glaube zu bieten hat, aber auch die Kirche einfach als Gemeinschaft einem zu bieten hat. Ich durfte es halt erleben. Ich sehe das auch voll als Geschenk. Mein Leben hat es positiv verändert, und das ist das, was ich ihm auch schreiben wollte. Kurz, hey, es gibt so viele Menschen, die ohne Kirche wahrscheinlich nicht mehr auf dieser Welt wären, weil sie entweder psychisch ja schwierige Probleme hätten. Also ich lebe das auch bei uns in der Gemeinde. Wir haben einfach viele Menschen, die auch ihre Struggles haben und wo, glaube ich, ohne uns als Gemeinschaft und Ort, wo sie wöchentlich hingehen können, ja nicht so gut durchs Leben gehen würden. Und diese Seite wird eben oft nicht gesehen, sondern es wird natürlich auch viel in erster Linie über Negatives geredet, was ja auch verständlich ist. Du hast ja gesagt, so funktioniert halt nun mal nicht nur der Algorithmus, sondern so funktionieren auch Nachrichten. Aber genau, ich durfte die Kirche eben nochmal anders erleben. Still und heimlich, aber sehr segensreich für mich.
Ich denke auch gerade irgendwie so an die klassischen so diakonischen Felder, also Diakonie Caritas. Die sind ja zum einen sehr, sehr große Arbeitgeber und sind ja auch gleichzeitig noch von Kirche, also von Kirchensteuern ja auch finanziert. Und ohne die würde ja auch ganz viel, was du jetzt auch genannt hast, Nikolai, dieses ganze große helfende System zusammenbrechen. Also das ist ja alles auch was, was so positiv ist, wo Gemeinschaft ist, wo Menschen, die nicht eben wie wir Theologen sind, sondern auch als Sozialarbeiter, als Pflegekräfte, die sich ehrenamtlich da auch irgendwie engagieren, dass es Menschen gut geht. Und auch dafür ist es ja auch eine wichtige Sache, dass auch das eben finanziert wird, weil sonst würden solche Sachen einfach wegbrechen. Und ich glaube, dann sähe unsere Gesellschaft halt nicht mehr so aus und wir würden alle mit einem doch grummeligen Gesicht durchs Leben
Glaube
gehen
ich
und
auch.
diese Menschen, die sind ja auch da, um anderen vielleicht auch das Lächeln zurückzugeben, das sie verloren haben, oder nicht?
Ich glaube, wir merken gerade, ich möchte jetzt nicht das dramatisieren, aber ich glaube, wir merken gerade im U Umgang auf Social Media, merken wir schon, was auch die Auswirkungen von Säkularisierung. Wie gesagt, ich möchte das nicht überhöhen, ich kann das auch nicht jetzt irgendwie empirisch nachweisen. Aber ich finde, es sind schon die Zeichen, wenn du viele Menschen, auch die heute noch Atheist, die sich als atheistisch bezeichnen würden, sind trotzdem noch sehr christlich geprägt durch Religionsunterricht, durch einfach auch eine Gesellschaft, wo gewisse Werte des Christentums immer wieder ja einfach Standard waren. Und wir haben uns so langsam nach und nach befreien wir uns von diesem Standard. Für viele ist es ein Grund zu feiern. Für mich ist es oft ein Grund zur Trauer, weil gerade was du gesagt hast, oft im Verborgenen das Christentum sehr viel geprägt hat, was gar nicht gesehen wird. Gerade so Sachen wie Respekt voreinander, Respekt vor der Meinung auch anderer Menschen. Einfach, das kann man ja alles auf Jesus' Worte direkt zurückführen, der einfach gesagt hat: Liebe deinen Nächsten wie dich selbst und richte nicht. Sei vorsichtig beim Richten, sondern weil du mit dem Maßstab, mit dem du andere richtest, auch gerichtet wirst. Und das sind so ganz grundsätzliche Dinge, die, glaube ich, viele Atheisten auch mitbekommen haben. Und wir erleben jetzt, wie so langsam eine Generation auch von Menschen heranwächst, wo das nicht mehr Standard ist, wo das nicht mehr mit der Muttermilch sozusagen mitgekriegt haben. Und das macht mir schon Sorge. Und mein Theologieprofessor hat was Cooles, ein cooles Bild verwendet. Das finde ich ja nach wie vor cool. Er hat gesagt, okay, was jetzt gerade passiert, ist eigentlich eine säkularisierende Gesellschaft. Wir tun den Motor von unserem Flugzeug, der uns lange getragen hat, gerade ausschalten, und noch segeln wir ganz gut, weil das Flugzeug auch ohne Motor eine Zeit lang segeln kann. Aber was passiert irgendwann mal, wenn dann tatsächlich auch die Schubkraft einfach nicht mehr reicht. Das finde ich ein tolles Bild so. Und ich glaube, gerade deswegen ist wichtig, dass wir Christinnen und Christen auch selbstbewusst auftreten und auch selbstbewusst sagen, hey, was wir auch unserer Gesellschaft zu bieten haben. Gerade auch, auch für die Demokratie jetzt gerade, auch für Themen wie Ausländerfeindlichkeit und so. Da haben wir einfach was, das ist unser Auftrag, dagegen aufzustehen und ganz tief in der Bibel verwurzelt, sich auch für Menschen einzusetzen, die anders aussehen, anders ticken. Und da müssen wir dranbleiben und selbstbewusst sein. Sonst, genau, haben wir eine komische Tendenz, leider.
Ja, und gleichzeitig hast du ja, erlebst du das ja selber auch im Bereich Social Media, mit denjenigen, die sich auch als ChristInnen definieren. Ich glaube, das, was du zeigst, ist einfach eine bunte, vielfältige Kirche, die offen ist. Die offen ist für alle, die eben auch dieses, wie du sagtest, so dieses, ja, richte so, wie du halt selber nicht gerichtet werden willst oder wie du selber gerichtet werden willst. Und gleichzeitig gibt es dann das andere Extrem, sage ich mal, auch in sozialen Medien oder auch in anderen Bereichen. Da ist dann dieses klassische irgendwie Mainstream, alles ist irgendwie beige und Wohlfühlgeschichte. Und da unten drunter liegt dann aber sehr, sehr viel Vorstellungen, die vielleicht aber nicht mit unseren gesellschaftlichen Werten so d'accord gehen, wie wir sie vielleicht bräuchten, sondern die eben dann ausschließen. Oder ja, so, das ist ja auch so Erfahrungen, die du dann machst. Haben wir ja auch in einem deiner letzten Threads gelesen, wo du deine Zusammenfassung von der Woche irgendwie hattest, wo du gesagt hattest, so, ja, da werden Diskussionen halt abgeblockt. Und dieses Diskutieren, das dürfen wir einfach nicht verlernen. Ich erlebe das immer wieder auch in der Schule, wo ich meinen Schülern auch immer wieder sage, Leute, diskutiert. Die kriegen absolutes Lob von mir, wenn die sich mal gegen eine Meinung stellen. Weil das einfach so wichtig ist, ja.
Und das Ganze halt mit Respekt und nicht einfach abblocken. Gell? Also klar, ich glaube, ich reagiere deswegen auch so empfindlich auf ChristInnen, die irgendwie so stark schwarz-weiß denken und nur ihr, es ist richtig, weil ich eben das oft ganz anders erlebt habe und auch gemerkt habe, wie viel Segen im wahrsten Sinne des Wortes drauf liegt, wenn du auch mal ein bisschen mit einer gewissen Offenheit durchs Leben gehst und dich auch noch von anderen Menschen ansprechen lässt. Ich finde es manchmal paradox, weil ich glaube, ich würde auch die These aufwerfen, denen geht ganz viel von Gottes Schönheit, wenn sie nur ihre Spur fahren. Und deswegen, da rege ich mich dann auch auf, weil ich denke, ja, du redest die ganze Zeit davon, Gott ist groß und bla 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 und er ist der Einzige in deinem Leben. Und ich denke, du lässt dir noch so viel von Gottes Breite, Schönheit und Tiefe entgehen, indem du einfach nur deinen Film fährst und alles, was links und rechts davon ist, ist für dich gleich nicht mehr Christin, ist für dich gleich nicht mehr Christ oder ist im schlimmsten Fall sogar dann der Teufel, finde ich furchtbar, diese Art des Denkens. Da werde ich auch richtig aggro. Also du kannst mit wenigen Themen so aggro machen, wie mit so Leuten, die halt so in Scheuklappen denken, weil ich einfach denke, boah, ey, es ist noch so viel weiter und wir könnten, wenn wir nicht irgendwie uns gegenseitig haten würden, könnten wir die Energie einfach da auch darin stecken, wirklich für die Menschen da zu sein. Und stell dir mal vor, wir würden die Energie, die wir in diesen sinnlosen Diskussionen auf Social Media, wo ChristInnen sich gegenseitig bashen und sagen, ich habe recht, du hast recht, bla bla bla, würden wir nutzen und einfach was Sinnvolles machen. Oh mein Gott, da hätten wir so viel Energie und auch Power im Hirn, um richtig was zu leisten.
Also ich kann das sehr gut hören. Ich denke da an Potenziale, die ihr beide jetzt so benannt habt. Also die Kirche könnte ganz toll sein, wenn wir auf das Diakonische schauen, wenn wir auf die Botschaft schauen, wenn wir auf das gucken, wo wir eigentlich herkommen und hinwollen. Wenn das alles gegeben wäre, dann wäre das eigentlich eine ganz, ganz tolle Geschichte. Aber, und da habe ich auch ein bisschen zugelesen, dass du dazu dich geäußert hast, hat die Kirche ja gut dazu beigetragen, dass es eben nicht einfach nur empowernd ist, für die Kirche zu arbeiten und das Gefühl vermittelt, wir gehören da zu einem guten Laden, also, sondern es wurde viel Leid verursacht von Menschen, die für die Kirche arbeiten. Und jetzt durch die neuesten Untersuchungen wissen wir, dass nicht nur die katholische Kirche davon betroffen ist, sondern eben auch die evangelische Kirche. Und da hast du dir auch schon Luft gemacht. Also zum einen, weil du fassungslos bist, wie damit umgegangen ist, mit diesen Menschen, mit den Fällen, mit den Betroffenen. Und auf der anderen Seite auch, was die Pauschalisierung angeht. Also dass du auch dir schon mal Luft gemacht hast und gesagt hast, also liebe Leute, natürlich ist das schlimm. Das ist alles ganz scheiße und so. Aber nichtsdestotrotz gibt es ganz, ganz viele Leute, die hier versuchen, eine gute Arbeit zu machen. Und bitte reißt euch da zusammen und versucht das auch zu sehen. Wie erlebst du diese Zerrissenheit? Also das ist doch jetzt auch, das muss dich doch auch in Spannung versetzen, das Ganze.
Ja, das ist gerade einer meiner Hauptthemen, wo ich mir auch ein bisschen persönlich dran abarbeite. Weil auf der einen Seite will ich auf keinen Fall irgendwie Leid relativieren, sondern bin dafür, dass wir das radikal aufklären und dass wir alles tun, um möglichst gute Strukturen zu schaffen, dass wir in Zukunft jede Form von Missbrauch einmal in der Vergangenheit aufarbeiten. Und B, auch Strukturen schaffen, dass die sowas verhindern. Man wird es nie, man muss einfach, man muss, es ist traurig, aber man muss es so realistisch sehen, überall, wo Menschen sind, Menschen beieinander sind. Und das ist nun mal auch bei Kirche so, wird es sich nie ganz verhindern lassen. Egal wie viel wir arbeiten, es wird leider, echt, bin ich überzeugt davon leider, dass es immer Missbrauch geben wird, weil Menschen aus welchen Gründen auch immer manchmal auch echt zum Abartigsten fähig sind. Und wir haben es auch in der Kirche mit Menschen zu tun. Keinen Heiligen leider, nicht nur Heiligen. Und gleichzeitig rege ich mich auch auf, weil die Arbeit, die ganz, ganz, ganz viele Millionen Menschen im Ehrenamt und auch hauptamtlich in Kirche leisten, damit nochmal mit Füßen getreten wird. Einmal wird mit Füßen getreten, weil durch diese Missbrauchsfälle einfach auch, ich würde sagen, ja, auch Gottes Name und der Name Jesu absolut mit Schmutz befleckt wird. Und gleichzeitig auch die Arbeit vieler, vieler Menschen, die täglich wirklich versuchen, ihr Bestes zu geben. Und ich erlebe das vor Ort. Ich bin sehr dankbar über meine Gemeinde hier vor Ort, wo wir wirklich denken, in ganz kleinen Minischritten, aber wir jeden Tag versuchen, irgendwie ja, Evangelium zu leben und ganz praktisch den Menschen bei unserem Ort zu dienen. Und ich sehe das bei meiner Kita, wo die Menschen dankbar sind, dass wir eine evangelische Kita haben, wo die Kinder fröhlich einfach Jesuslieder singen und einfach glücklich sind und gute Werte von uns mitbekommen. Ich sehe da ganz viel Gutes und mich regt es dann einfach auf, wenn diese Arbeit dann nicht gesehen wird. Letzten Endes muss ich mich dann, darf ich dann nicht die Medien irgendwie mich aufregen oder die Leute, die das ausfindig machen. Das ist ja logisch. Es ist gut, dass Missbrauch aufgedeckt wird und es ist sehr gut, dass wir daran arbeiten. Ich reg mich über diese Täter auf, und zwar aus zwei Gründen, weil sie unendliches Leid über Menschen gebracht haben und das auch noch als Menschen irgendwie im Namen Jesu, die dann auch noch einfach ja auch eine religiös, ganze Religion mit ja, runterziehen und gleichzeitig auch, weil sie die Arbeit von ganz, ganz vielen Ehrenamtlichen und Hauptamtlichen einfach auch mit einem Schlag auslöschen. Und das ist richtig mies gegenüber denen, die versuchen, ihr Bestes zu geben in den Gemeinden vor Ort.
Das passt, finde ich, gut zu dem, was du am Anfang gesagt hast, dass du die Menschen dazu aufforderst, freundlicher zu sein. Ich höre da auch die Bereitschaft zum Pragmatismus, aber eben auch also viel Optimismus auch heraus. Also irgendwie auch das Gute zu sehen, dass man sät. Und ja, ich finde das sehr stringent und konsequent so von dir gedacht. Ich schiele ein bisschen auf die Uhr. Und wir kommen an so ein natürliches Ende. Ich möchte noch eine Bezeichnung aufgreifen, die ich über dich gelesen habe, und zwar im katholischen Sonntagsblatt. Ich weiß nicht, inwieweit du mit diesem Blatt in Verbindung stehst, aber da
Voll,
stand. Da
ich
sta
habe da meine Kolumne geschrieben, eine Zeit lang,
ach,
also
guck.
wieder in guter Verbindung mit dem katholischen Sonntagsblatt.
Ach, sehr gut. Okay, da steht Gottes Influencer. Du bist da als Gottesinfluencer benannt und ich würde jetzt gerne vom Gottesinfluencer hören, wohin geht die Reise für dich?
Ja, das
Also,
muss ein geiler Begriff.
so, wenn du jetzt einfach so in das nächste Jahr schaust, in die nächsten 5 Jahre oder so, du als Pfarrer der Landeskirche, auch als Influencer, der irgendwie auf Social Media unterwegs ist, der sich mehr Respekt wünscht, der sich mehr Freundlichkeit wünscht, der aber auch weiß, dass wir irgendwie von Krisenherden gerade umgeben sind und dass auch das kirchliche Arbeiten alles andere als irgendwie ein Zuckerschlecken sein wird in der Zukunft. Was erhoffst du dir von den nächsten Jahren?
Oh, krass. Also ich erhoffe mir auf jeden Fall, dass wir es tatsächlich schaffen, auch positive Schlagzeilen zu fabrizieren als Gemeinden, als Kirchen. Das müssen nicht die Mega-Headlines in irgendwelchen großen Zeitungen oder auf Funk sein. Aber ich hoffe, dass wir ein gewisses Selbstbewusstsein entwickeln für das, was wir auch positiv machen. Bei einer guten Selbstkritik, einmal nicht nur im Sinne von Missbrauch, sondern auch generell mit dem, wo wir einfach gerade missbauen. Und missbauen auch bei unseren Strukturen, missbauen, aber auch bei dem, was wir vorhin gehabt haben mit unserer Milieuverengung. Wir müssen einfach mal radikal alles auf den Prüfstand stellen, meiner Meinung nach, und checken, hey, welche Sachen, welche Angebote sind wirklich sinnvoll und wo erreichen wir wirklich eine Breite an Menschen. Und dann ganz persönlich wünsche ich mir eigentlich in den nächsten Jahren mehr Zeit auch für tatsächlich wieder Analoges. Ich glaube, es wird auch Zeit, dass wir lernen, auch die wir Social Media Podcasts und so machen, wieder eine gute Mischung hinzukriegen. Also ich persönlich merke, ich habe die letzten Jahre einfach zu viel online verbracht, tatsächlich, und möchte für mich wieder neu entdecken, auch da so einen Rhythmus zu finden. Ich würde sagen, einen natürlichen Rhythmus aus Arbeit auf Social Media, aber auch Zeit, wo es einfach gut ist, analog zu sein. Und ich hoffe, dass mir das persönlich gelingt, ja, auch mehr wieder Freude am Analogen zu haben und auch einfach Zeiten, in denen ich das Handy beruhigt weglegen kann und sagen kann, hey, es ist egal, ob jetzt nochmal 100 Follower dazukommen oder ob es 100 weniger werden und nicht da irgendwie so getriebener zu sein von diesem Algorithmus und so. Ich möchte mich da ein bisschen unabhängig davon machen. Und genau, und dann ist mein Traum natürlich, dass wir in Württemberg, aber auch EKD-weit, es schaffen, uns da breiter aufzustellen. Dieses Gottes-Influencer-Ding ist ja ganz witzig, weil ich finde, eine Tendenz ist auch im christlichen Bereich, dass wir ganz viele so Stars und Sternchen irgendwie produzieren. Gerade auch durch dieses Social-Media-Ding. Und ich finde es eigentlich ein bisschen absurd, weil ich finde, es sollte gerade bei uns eher in der Breite irgendwie sein und vielleicht weg von dieser Personenzentriertheit. Deswegen träume ich so ein bisschen davon, dass wir in Württemberg so ein Influencer-Pool aufbauen und so Menschen, die Social Media für Kirche machen und das gerne machen und dass wir da auch als Landeskirche ordentlich Geld reinbuttern, dass Menschen, ja, da, die da eine Gabe haben, Social Media zu treiben, sich einfach ausprobieren können. Und das wird auch ein bisschen so das, wo ich in Zukunft mehr Wert drauf lege, dass es wegkommt von dem, dass ich jeden Tag irgendwie Content mache, immer nur mich irgendwie zeigen in den Videos hin, so ein bisschen, dass es so ein bisschen auf, ja, mehrere Menschen einfach sind, die das machen und weg von dieser Personenzentriertheit.
Sehr gut. Ich bin ganz erstaunt. Du hast immer so mit einem Stöhnen reagiert auf meine Fragen, immer so, uff. Aber ich finde, das hast du sehr, sehr schön beantwortet, auch sehr tief und sehr offen. Also, das hat mir sehr gut gefallen, mit dir ins Gespräch zu kommen. Das möchte ich mal sagen. Also, ich habe da eine sehr große Offenheit, und Ehrlichkeit erlebt. Vielen Dank.
Danke
Ja, auch
euch.
von mir. Danke, Nikolai, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich glaube, dass wir auch ganz, ganz viel mitnehmen können und auch überlegen können, ja, es wird alles digitaler, es wird alles irgendwie schnelllebiger, aber auch, dass wir das Analoge in Kirche nicht vergessen, denn da sind die Menschen, dort geschieht die meiste Begegnung auch mit Jesus selber. Und ich bin sehr gespannt, wo die Reise hingeht, auch bei dir. Wir werden es ja immer mal sehen. Und ich glaube, das, was wir irgendwie heute aus diesem Gespräch mitnehmen, ist immer mal das, was du am Anfang gesagt hast, das Lächeln nicht vergessen. Und einmal bringt uns das was, wenn wir unsere Stimmung heben, aber auch unseren Mitmenschen. Und ich sage nochmal ganz, 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 ganz vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und gerne wieder. Wir kommen auch gerne mal
Danke euch.
Richtung Stuttgart runter und lassen uns mal die versteckten Ecken von Stuttgart zeigen.
Danke euch. Ganz
Genau.
Linsen und Spätzle danach natürlich.
Linse und Spätzle, genau. Mit schön viel Essig für den Thomas, mit
Auf
wenig
jeden
Essig
Fall.
für mich. Und ja, dann würde ich sagen, wir hören uns beim nächsten Mal wieder hier bei Heilig Unterlunken. Und Nikolai, das letzte Wort gehört dir.
Ja, danke euch einfach allen fürs Zuhören und ja, einfach euch einen wunderschönen Tag mit viel Grund zum Lächeln.
Macht's gut.
Tschüssi.